habe den Stall vorgezogen, eigentlich nicht gehört, er findet sich der Stall dran sein, aber ich wollte den 73. halt nehmen. Psalm 73, ein Psalm Asaf. Ismael hat dennoch Gott zum Trost, wer nur reines Herz ist. Ich aber hätte dir getraut mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn es verdroß mich der Ruhmredigen. Da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum muss ihr trotzdem köstlich sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich. Wie ein fetter Wand. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und lästern hochher. Was sie reden, das muss vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das muss selten so sein. Darum fällt ihnen ihr Tebel zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie Wasser. Und sprechen, was sollte Gott nach jenen fragen, was sollte der Höchste ihrer achten. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind die zählig in der Welt und werden reich. So lässt denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche. Ich bin geplagt tätig und meine Strafe ist alle Morgen da. Ich hätte auch dir so gesagt wie sie. Aber siehe, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich dachte ihm nach, dass ich begreifen möchte, aber es war mir zu schwer. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du hättest sie auf Schlüpfrige, du stürztest sie zu Boden, wie werden sie so plötzlich vernichtet? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Blick in der Stadt verschmäht. Da es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleib ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich mich nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alles sein, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst um alle, die von dir abfallen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wir waren in San Marino, der kleinsten Republik der Welt. Da machten wir einen Besuch, als wir an der Adria Freizeit hatten. Wir kamen in eine Keramikwerkstatt und der Meister sagte uns, ich habe hier zweierlei Blumenvasen. Diese hier sind eben erst bemalt und hier muss ich bitten, nicht zu rühren. Da der auf einem Tisch die verschiedensten Vasen, Blumen war. Und dann zeigt er uns auf den anderen Tisch, diesen hier können Sie anfangen. Die Farbe ist eingebrannt, sie hält, bis das Gefäß verbrennt. Dann zeigt er uns den Ofen mit Gefäßen, ein glühender Ofen. Da fragt ein Teilnehmerin, ist nicht die Gefahr, dass die Hitze zu arg wird für diese Gefäße? Nein, lächelt er, darüber mache ich. Ich sehe ganz genau, wenn die Gefäße treffen sind. Und zwar das an jenem Tag eine Predigt für unser Glaubensleben. So muss der Herr auch seinen Kindern zubereiten, formen, zurechtbringen und oft auch in die Anfechtung führen. Ich will sie auserwählt machen im Ofen des Lebens. Und nur so oft steigen uns da Fragen auf. Warum muss ich gerade das mitmachen? Warum schlaft mich Gott so sehr? Womit habe ich das verdient? Ist das ein gerechter Gott, der das zulässt? Und so weiter und so weiter. Hier ist also ein Mensch, der Psalmist, der in all diesen Fragen eine ganz entscheidende Antwort gefunden hat. Den Asa. Er lässt uns in diesem Psalm einen Blick tun in sein Inneres. Fragen über den Sinn des Lebens. Hat dieses Leben überhaupt einen Sinn? Er hatte Seelenkämpfe, wie der Hiob, oder auch im Buch des Prediger Salomo. Diese Verfasser sind durch so vieles, was sie von der Wirklichkeit des Lebens gesehen haben, in schwere innere Konflikte geraten. So vieles stand im Widerspruch zu dem Glauben der Seele. Aber er bleibt nicht stecken in der Zeugnisfrage der Asche. Sein Lied gibt sich in einem triumphierenden Glauben. Das soll die Überschrift sein über diese Betrachtung, der triumphierende Glaube. Erstens, er redet über eine gewonnene Erkenntnis. Oder ganz einfach, was ist denn Glauben? Vers 1. Dann zweitens, über innere Seelenkämpfe redet er. Vers 2, 15 in unserem Psalm. Dann das dritte, die rechte Wegweisung, Vers 16 bis 22. Und dann die höchste Losung, das wäre der vierte Hauptgedanke, Vers 23 bis 28. Es handelt sich im Glaubensleben darum, ob wir richtig erfunden werden. Zuerst redet er über eine gewonnene Erkenntnis. Oder was ist denn Glauben? Es gibt immer wieder Zeiten, wo der Mensch vor die Frage gestellt wird, ob wir im Glauben stehen. Ob dieser Glaube rechter Art ist. Ist denn mein Glaube rechter Art? Und ob unser Glaube ein triumphierender Glaube ist.
Darum geht es. Wir wollen einmal aufschlagen, 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. So, versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unsicht seid. Also da fordert der Paulus seine Gemeinde in Korinth auf, sich selber zu prüfen. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, ob euer Glaube rechter Art ist. Und das wäre eine gesegnete Sache, wenn wir uns prüfen würden und selbst versuchen, wie steht es denn bei mir um meinen Glauben? Was habe ich denn für einen Glauben? Es geht also hier um ein Glaubensleben. Werden wir in unseren Lebenstagen nicht erliegen? Oder werden wir an unserem Glauben Schiffbruch leiden? 1. Timotheus 1, Vers 19. Da schreibt der Paulus von denen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Wer will das Ende des Glaubens davon bringen? 1. Petrus 1, Vers 9. Was ist denn das Ende des Glaubens? Nämlich der Seelenseligkeit.
Das Ende des Glaubens.
Und der Seelenseligkeit. Darum geht es. Es geht also um einen triumphierenden Glauben, um einen dennoch Glauben. Dennoch. Das klingt ja wie Trotz. Dennoch, Lady, geht an dir. Wir müssen fragen, was heißt denn Glauben? Stand als junger Mann lange vor dieser Frage, was ist denn Glauben? Wie macht man denn das Glauben? Kein Mensch hat mir gesagt, was Glauben ist. Bis ich ein Neujahrslos bekommen habe in der Harnischen Gemeinschaft, ein Silvester, Hebräer 11, Vers 1, war mir eine Antwort. Hebräer 1, Vers 11, Vers 1. So, das war mir einfach wunderbar. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Aber ich glaube bloß, was es wäre. Da steht ausdrücklich ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das Glauben. Das meistgesungene Lied, das man hört, heißt, ich halte es. Glaube. Das Jammerlied ist keine Glaube. Das Sorgenlied ist kein halt nicht Glaube. Das Schwermutslied, ich kann halt nicht glauben. Das Lied der Todesfurcht, ich kann halt nicht glauben. Der Asaph hat ein Lied, ein Glaubenslied, dennoch, dennoch, dennoch. Goethe lässt seinen Faust sagen in seinem Drama, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wir alle glauben etwas. Wir glauben den Post, wir glauben den Fabler, Buchter und Fabler, dann stehen wir auf dem Bordstein. Weil es sind Fabler, muss der Zug jetzt kommen. Ja, wir auch glauben. Wir glauben an den Arzt, wir glauben mehr, als wir selber wahrnehmen. Also an der Doktor habe ich einen Glauben. Wir glauben an Zauberei, wenn ein schwarzer Katze über den Weg läuft, wenn das Zeichen es reicht, ich glaube an die Zahl 13, ich glaube an Handlinien, an Kabellegen. Und dieser Aberglaube verhindert den rechten Glauben. Es gibt auch einen religiösen Glauben. Man kann alles für wahr halten. Man kann alles wissen über Gott und Jesus. Man kann seine Sünde wissen und bekennen und keinen rettenden Glauben haben. Mir sagt der junge Mann nach dem Krieg, der aus Berlin stammte und bei uns einige Monate war, mit dem habe ich eines Tages gesprochen über Glaubensleben. Und da sagte er, was wisse du in alles, aber Friede habe ich nicht. Wisse du in alles? Ein religiöser Glaube, aber kein weltüberwindender Glaube. Der religiöse Glaube, von dem sagte Paulus seinen Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Der Vater aufs Leben. So, der ungefärbte Glaube, also die Zahl gefärbte, der Zahl und Echte, der ungefärbte Glaube, da war eine indische Mutter mit ihrem Feigling auf dem Arm. Es war ein Gästenfest, da fährt der Gästenwagen, ein schwerer Wagen, mit den Gästen auf diesem Wagen, fährt vorbei. Dann nimmt diese indische Mutter den Zeigling und wirft ihn unter die breite Räder des Gästenwagens und schreit auf und bricht ohne hat diesen Gästen ihr Kind, ihr liebstes Gäste, sage dir mal, er hat doch ein großer Religion. Aber ein Glauben, der zum Schlafen macht, kein triumphierender Glauben. Und da schreibt Johannes in seinem Johannesbrief, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich wollte den Unterschied aufzeigen zwischen einem religiösen Glauben und einem siegenden Glauben. Hohe der sagenden und sorgenden und jammernden Gläubigen, die keinen Sieg haben, keinen Sieg. Der rettende Glaube. Was heißt denn Glaube? Ein Seelsorger hatte eine Frau, die ein Jammerlied hatte. Er hörte diese Frau an. Es war ein Liedes, kein Glaube. Und auch der Priester sie und sagte, liebe Frau so und so, wie wär's denn mit draußen? Was draußen, sagt die Frau. Da sagt der Seelsorger, gib dich mir und nimm mich. Wie wär's denn mit draußen? Gib dich mir und nimm mich. Das ist Glauben. Ein ganz persönlichen Gott haben, per Du sein Gebiet. Ein Glaube, der sich fallen lässt in die Arme Gottes dennoch. Ein Glaube, den alles teilen kann, der alles teilen kann. Ein Glaube, der auch im Tode noch vertraut. Ein Glaube, der die Hingabe vollzogen hat. Ein Glaube, der einen Vater hat. Und das ist Glauben. Und nun komme ich zum Zweiten. Die Anfechtung dieses Glaubens. Vers 2 bis 5. Wenn nun der Glaube echt ist, dann kommt er in die Anfechtung. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir keine Anfechtung haben. Oder wissen Sie, was steht? Wo steht, ihr werdet keine Anfechtung haben? Ganz klar. Jesaja 28, Vers 19. Vielleicht kannst du euch aufschlagen. Jesaja 28, Vers 19 und Jakobus 1, Vers 10. Zuerst Jesaja 28, Vers 19. Die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Es geht nicht, ihr werdet keine Anfechtung haben. Und jetzt Jakobus 1, Vers 10.
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erdulden, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben.
Das sind alle. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erdulden. Der gelehrt wird, das steht doch nicht, ihr werdet keine Anfechtung haben. Ein Junge musste einen Aufsatz machen über den Gang des Petrus auf dem Meer. Da schildert er in seinem Aufsatz, wie die Welle gekommen sind und wie der Petrus untergegangen ist. Wie ihn der Heiland gerade noch erfasst hat. Da sagt Mutter, einfach vergessen in deinem Aufsatz, dass der Heiland nicht hat. Aber Mutter, der Heiland hat doch nicht sinnvoll, oder? Kann der Heiland sinnvoll? Ja, sagt die Mutter. Er zahlt den Unglauben. Und das lesen wir auch in Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16.
Jetzt war die Elfte Bitte da, offenbarte er sich und zeigt ihren Unglauben und ihren Schatten Gottes zeigt. Was sie nicht geglaubt hatten,
So, er zahlt ihren Unglauben. Muss der Herr uns auch finden. Es gibt einen Feind des Glaubens. In der Anfechtung wird der Glauben standhaft geprüft und dagegen nicht ohne Kampf. Das dennoch wird aus den Schwierigkeiten geboren. Nicht bei einem Szenenspaziergang, sondern bei Schwierigkeiten. Warum? Der Feind weiß, wenn einer nicht falsch glauben kann, so kann er alles machen. Der Erbe Sachen sieht er an als ganz geringe Sachen. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht sein. Der Glaube bricht in Satans Reich mit Macht hinein. Das weiß der Satan. Was der Glaube tut und fertig bringen kann. Er weiß, unser Glaube ist perfekt. Und jetzt Achtung, da wird scharf gesetzt. In der Anfechtung wird scharf gesetzt. Das wird festgesetzt. Weil ein Feind, der nicht gegen meinen Glauben mit scharfen Waffen. In der Anfechtung, da geht es um sein oder nicht sein. Wir dürfen hier nicht harmlos sein. Vers 15. In Psalm 73, Vers 15. Ich hätte auch hier so gesagt, wie ich bin. Merken wir? Wie die Lästerer. Ich hätte auch dir so gesagt wie die Lästerer. Er war in allergrößter Gefahr. Was hätte er denn auch gesagt? Gibt gar kein Gott? Gibt doch gar kein Deutsch? Doch sei gerechter Gott, den will ich nicht mehr wissen. Ich hätte auch dir so gesagt. Und nun hat jeder Mensch seine Anfechtung. Er hat Gott keine Schablone. Ich habe eine andere Anfechtung wie ihr. Jeder seine Anfechtung. Durch was ist denn der Asaf in solch eine Anfechtung gekommen? Durch was? Das lesen wir in Vers 3. Da sagt er. Und die drei Wörter müssen wir eigentlich rot und das Weiße. Denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah. Drei Wörter. Wo hat er denn auch geguckt? Hat er denn auch geguckt? Ruhmredigen auf die Gottlose. Anfechtung kommt aus einem verlorenen Glauben. Hebräer 12, Vers 2. Lass es uns auf! Wo gucken wir? Da ich sah, wie es den Gottlosen so wollte. Der Blick auf die Vergangenheit, die begegnet Jahre von Menschen, die der Blick rückwärts fängt. Die Stolpern und Straucheln. Gar kein Wunder. Macht denn der Blick noch rückwärts glücklich? Tränen und Wehmut, da wo mein Mann noch da war halt noch. Merken wir den Blick rückwärts. Wehmütig. Sagend. Dann bleibt man stehen mit dem Blick nach rückwärts. Der Herr Jesus hat ausdrücklich den Blick nach rückwärts verboten. Er sagt bei den drei, die ihm nachfolgen wollten, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht, zurück, der ist nicht geschickt zum Reich. Und Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 13, ich vergesse den Blick nach rückwärts. Ich vergesse, was da hinten liegt. Der Blick auf die Verhältnisse. Ja, die haben gut fromm sein. Denen geht es gut. Denen geht es gar nicht gegen mich. Aber mir verschafft es. Aber ich, was sagt er denn? Im Vers 14. Ich bin beklagtätig und meine Strafe ist alle Morgen da. Strafe? My lady ist Straf. Oh, das verursacht Anfechtung. Wenn man es leiden als Strafe ist, das verursacht Anfechtung. Leiden ist doch nicht Strafe. Leiden ist doch Zubereitung und nicht Strafe. Ich bin geplagt, meine schwierige Verhältnis, meine schwierige Arbeitskollegen, meine schwierige Eltern und Schwiegereltern und Schwiegertochter und. Ich muss eingestehen, es gibt schwierige Verhältnisse, es gibt. Aber müssen sie uns hindern am Glauben? Das ist die Frage. Jesus hatte den Judas. Und da lesen wir, Jesus wusste wohl schwierige Menschen. Paulus sagt, mir ist gegeben ein Pfahl im Fleisch. Was will der Herr mir? Muss ein schweres Leben gewesen sein, der Pfarrer. Und durch so Spreite wissen. Und Paulus sagt, mir ist das Geld ein Pfarrer. Wie bist du in die Verhältnisse hineingekommen? War es zur Beziehung? Wir dürfen uns da fragen. Wenn es zur Beziehung war, dann glaubst du über die Beziehung. Der Herr nahm Judas aus Gottes Hand und der Paulus nahm den Pfahl ins Fleisch und Gottes. Lasst
dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt weiß ich noch einen Blick. Das ist der Blick auf mich. Da sagt ein Dichter, wenn ich auf mich höre, was dann wird mir der Blick auf mich. Entweder wir halten uns für sehr wichtig und fehlerlos, oder man wird verzagt, wenn ich auf mich höre. Oder sogar nur der Blick auf andere. Die Hypnose des Teufels, mit der er den Menschen band, warum es den Gottlosen so wohl geht und mir Gott so dreckig. Der Hintergedanke. Gott segne die Schurke und die Fräser und die Gottlose, weil man nicht falle und weil man nicht sterbe. Und die andere, die lebe, die Hund und Katzen, die sind beieinander. Und andere Gott, ratlos. Die leichtköpfige Mädel, die kriege den Mann. Und ich? Warum Gott mir sagt so? Diese Frage hat mich in meiner jungen Zeit, als ich viel krank war, ganz arg umgetrieben. Warum Gott trat mir? Und da sagt mir der Bruder, der mich besucht hat, jetzt bist du dran. Bist du dran? Vielleicht ist morgens oder andere dran, aber jetzt bist du dran. Jetzt meint der Heiland dich. Eine herrliche Antwort. Hier hat der Satan schwer angesetzt. Das Ärgernis nehmen, der Blick auf andere. Pater Stanger hatte mal gesagt in der Bibelstunde, er wünscht für jede Wohnung einen Wandspruch, wo groß draufsteht, es geht nie mit da. Dass wir bei vielen Dingen den Spruch lesen, es geht nie mit da. Er lädt nochmal nicht leicht. Wenn wir alle diese Dinge, die uns nicht angeht, liegen lassen. Wie wahr ist doch das Bild von Bunyans Pilgerreise, wo der Pilger an ein Schloss kommt und da soll er durch. Aber das sind zwei Leben vor diesem Schloss. Die sind angebunden. Und die letzte Szene, da schaut doch der Pilger, aber kann er nicht nein. Dann wird ihm zugerufen, dass beide Leben an der Kette seien. Sie können es bloß so weit, als ihre Kette weiß. Er soll sich in der Mitte halten, dann passiert ihm nichts. Der Feind ist an der Kette. Feinde, er darf nur so weit, als es der Herr ihm erlaubt. Auch mir segen. Anfechtung lehrt auf Gott merken. Aber ich muss zum Dritten jetzt kommen. Die Hingabe des Glaubens, die rechte Wegweisung. Was ist denn jetzt den Psalmisten Asaf in dieser Situation drin? Nicht ein neuer Blick, sondern eine neue Hingabe.
du hältst mich bei meiner rechten Hand. Halt mich nicht. Halt du mich nicht. Das hat ihm geholfen. Die neue Erkenntnis. Leiden ist nicht Strafe. Alles Leid und Not ist nicht Unrecht. Alles Leid und Not ist nicht Strafe. Ist ein Leiden Strafe. Seiste schwere innere Konflikte. Der Hiob kam zum Klagen. Der Jeremia hat mit Gott gerechnet. Der Jeremia hat gesagt zu Gott, ach, dass ich nie geboren wäre, dass du mich so strafst. Mit was habe ich das verdient? Flucher und Hurer und Ehebrecher und Schnalle, denen geht durch. Mit was hab ich das verdient? Die falsche Schau, als könnte man sich den Himmel verdienen. Verdient hätte ich noch viel mehr. Ich kann Leiden nicht abwenden durch Rechtschaffenheit. Oder meinet ihr? Man komme am Leiden vorbei durch Rechtschaffenheit. Vers 12-14. Hier verzweifelt du nicht, sagt Asaf. Heilig weit in die Meinung, dass ruhiges Sterben ein glückliches Leben im Jenseits bedeutet. Wer ist denn Gott? Gott ist kein Saphomus, der seine eigenen Kinder frisst. Gott ist kein Kleinigkeitsträumer. Gott hat einen weisen Plan. Er handelt nicht mit uns nach unserem Sinn. Ja, was ist denn das letzte Leben? Fragt er Asaf. Dachte ihm nach, ob ich begreifen möchte. Aber es war mir zu schwer. Bin ich dahin gekommen. Und dann sagt er die Lesung. Ich, dass ich bin, bin heilig. Dann habe ich ihn verstanden. Der Gang in Heiligung. Die zitternde Leiden. Es gibt erziehende Leiden. Es gibt herrlich machende Leiden. Das geht uns auf im Heiligtum. Vater Bodenschwings Glauben bekam Tiefgang, als Gott ihm 4 Kinder nahm, innerhalb weniger Tage. Hat man 4 Kinder fahren. Er ist aus dem Haus gebracht. Da bekam er seinen Auftrag, den Auftrag an Kinder, seine Liebe zu den Armen entbrannten. Seine Berufung wurde festgemacht, dass dennoch des Glaubens du hältst.
der einzige Gang der Festung und Sitze, der Gang ins Heiligste. Haben wir ein Heiligtum, damit es zum Vater. Haben wir ein Heiligtum, wo wir liegen können. Martin Luther singt ein festes Wort. Ein Lied aus dem Heiligtum. Paul Gerhardt, warum soll ich nicht den Trennen? Das ist die Sprache aus dem Heiligtum. Im Heiligtum steht ein Altar, und auf diesem Altar liegt unser Lebensopfer. Mit allem, was ich dienen habe, auf den Altar vor Gott. Da liegt unser Haus, da liegt deine Güter, da liegt dein Leib auf dem Altar Gottes. Haben wir ein Heiligtum? Das große Geschenk im Heiligtum ist die Stille. Die Gemeinschaft mit Gott. Das Heiligtum ist die Orientierung nach Gottes Willen. Wenn man in der Entscheidung steht, dann steht man im Heiligtum. Wer Orientierung braucht, steht im Heiligtum. Sonst rauben wir unserer Seele die Quelle, aus dem allein unser Glaube zerbrechen kann. Die höchste Lesung ist: Bleibe bei dir. Wenn ich nur dich habe, Herr, ich bleibe. Ich bleibe. Gehorsam des Glaubens. Ich habe ja Abschnitt, du leitest mich nach deinem Rat. Ich doch heute leite mich nach meinem Rat. Du leitest mich nach deinem Rat. Dennoch klingt es fast. Es klingt fast wie Trotz. Und darin liegt der ganze Gehorsam. Dein Rat. Und dein Rat ist wunderbar. Und du führst es herrlich hinein. Auch der Herr hat ein Ding, das er liebt. Steht im Lied in Hebräer 5, er sagt: Vater, ist möglich, so geht dieser Feld von mir doch nicht. Es ist weh. So hat der Glaubensweg begonnen und so geht er weiter. Auch Paulus sagt, ich fuhr allzu bald zu. Ich besprach mich nicht lange mit Fleisch und Blut. Es ist etwas Großes, wenn ein Christ gehorsam lernt. Den Glauben. Das Glauben schlägt vor der Tür. Sorgen zum Opfer bringen. Den Ruf zum Dienst annehmen. Er leite mich nach deinem Rat. Der Psalmist sieht, wie sehr er der göttlichen Leitung bedankt. Er hat unlängst die Torheit seines Herzens erkannt, wie er irre ging, und da reute es ihn. Er fasste den Entschluss, dass er sich von nun an von Gottes Rat solche leiden und regieren lassen. Ganz auf die Weisheit des Herrn verlassen. Ein Ausdruck herzlichen Vertrauens. Du leidest. Es ein Wort für dich, liebe gläubige Stimme, wenn es so ganz einfach ist. Sei versichert, dass der Herr will dein Ratgeber und dein Freund sein. Richtschnur und Leitung. Dennoch, obgleich sein Zustand über allem Erleben Verzagtheit ist, dennoch das klingt wie Trotz, dennoch da liegt der ganze Gehorsam, auch des Herrn Weg war des Gottes. Dennoch, o sag dir's immer wieder vor in deinem Herzen, dennoch. Du nimmst mich endlich mit Ehren an. Ich darf nicht hoffen. Die Anfechtung will uns Angst machen vor dem Sterben. Ich weiß, mein Herz steht auf der anderen Seite. Und das ist genug. Du nimmst mich endlich mit Ehren an. Weil er so rechtschaffen ist, weil wir so ehrenwerte Bürger sind, weil wir unsere Pflicht getan haben, weil wir religiös sind, mit Ehren an. Nur Christi, Mut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehre. Das heißt man mit Ehre an. Du nimmst mich endlich mit Ehre an. Die Gemeinschaft mit ihm, wie Paulus sagt, ob Erd oder Himmel, gegenwärtiges oder zukünftiges. Nichts kann uns zeigen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Ich setze meine Zuversicht ganz auf den Herrn. Herr, und ihr herzlich danke für deine Liebe, für deine Güte, für dein Helfen, für dein Tragen. Dir wollen wir danken, dass du uns durchträgst, bis zum Ende hin, bis du uns endlich mit Ehren aufnimmst. O, wir preisen dir für diese Weltweisung und für diese Erfahrung in den Anfechtungen unseres Lebens. Wenn sie so über uns kommen, diese Anfechtungen, dann stehst du neben uns. Und lass uns auch erfahren, dass du da bist und innig nah. Gedenke du all derer unter uns, die in besonderen Anfechtungen stehen. Sei ihnen nahe, gib ihnen diesen dennoch Glauben. Amen.